SRF 1.
Sie hören SRF 1 um 5:30.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. In 6 Jahren sollen die Bösen den Zug zusammengreifen. Die Stadt bewirbt sich offiziell für das eidgenössische Schwingfest. Der Bauverturm in Luzerner Musikmauer bröselt. Darum wird die Sanierung teurer und komplizierter. In Sembach gibt es ein Besucherzentrum für die Vogelfreunde. Die Vogelwarte baut aus. Und Polizisten, die ohne Grund reinschlagen, das darf es nicht geben, sagt Ferdinand Frener. Er ist an der Polizeischule für einen Lehrplan verantwortlich. Das Wetter, das schlägt um. Morgen gibt es gegen wie mehr Wolken. Vor allem am Nachmittag regnet es und gewittert es. Am Mikrofon ist Miriam Breu. Die Stadt Zug will im 2019 das eidgenössische Schwing- und Älplerfest durchführen. Heute, eine Woche vor dem eidgenössischen Burgdorf, ist die Bewerbung von Zug offiziell lanciert worden. Noch letztes Jahr ist die Bewerbung auf gewackeligen Beinen gestanden. Es hat Bedenken gegeben wegen der Raumplanung. Die sind jetzt aber aus der Welt geschafft. Und seit einer Woche ist man sich auch mit allen betroffenen Landbesitzern im Härtegebiet einig. Und auch ein OK-Präsident ist gefunden. Der Baudirektor vom Kanton Zug, der Heinz Tändler. Der Thomas Hebe hat ihn gefragt, warum er selber sozusagen in die Schwinghose steigt.
Ja gut, ich bin eigentlich seit Anfang involviert, mehr oder weniger. Am Schluss sogar noch intensiver involviert gewesen, weil wir auch gewisse Abklärungen müssen machen. Zweitens, ich habe Sympathie für den Schwingsport, da mache ich keinen Hehl draus. Ich bin zwar nicht der grosse Fan, das möchte ich hier betonen, aber immerhin habe ich Freude am Schwingsport. Ich finde das einen tollen Anlass, der grösste, aus meiner Sicht grösste Anlass in der Schweiz, auf sportlicher Ebene. Und ich glaube, wenn wir hier zu Hause Chancen haben, so ein Schwing- und Älplerfest durchzuführen, dann finde ich, dann kann man sich auch einsetzen, nicht nur Forderungen stellen, sondern auch sich einsetzen. Und dann habe ich gefunden, gut, nach langem Überlegen, das gebe ich zu, habe ich gesagt, doch, ich tue meinen Beitrag leisten.
Hat das auch damit zu tun, dass Zug, der Kanton Zug vielleicht etwas für sein Image tun?
Ja gut, also das will ich nicht einfach von der Hand weisen. Ich meine, Zug wird ja in Verbindung gebracht mit anderen Stereotypen, oder? Internationalität und Reichtum und Rohstoffhandel und so weiter und so fort. Nicht zuletzt auch tiefe Steuern. Aber Zug hat ja auch ganz eine andere Seite von der Medaille, ein anderes Gesicht, wunderschöne Landschaften, auch andere Kriterien, die zur Attraktivität führen. Und ich glaube, wenn wir dort Chancen haben, nicht nur mit dem Zuger Krise, sondern eben auch mit einem Schwingfest etwas für sie mitzutun, dann sollen wir nicht wegschauen.
Apropos Chancen, was für Chancen rechnen Sie sich denn aus, dass Zug den Zuschlag überkommt?
Ja, es ist ja so, dass im 2019 der Innerschweizer Schwingverband dran ist. Das ist unbestritten. Also das Schwingfest findet in der Innerschweiz statt. Und man hat mit dem Innerschweizer Schwingverband so verblieben, dass wenn es in Zug möglich ist, logistisch und aus anderen Gründen möglich ist und man da den Beweis kann erbringen und den können wir erbringen, dann gibt es keine Konkurrenz, dann ist der Zuschlag an Zug gesichert.
Gehen Sie auf Burgdorf selber schauen, wie man das jetzt macht dort?
Also ich bin schon gewesen. Ich habe mit dem Resebi, mit dem OK-Präsidenten schon einen halben Nachmittag verbracht. Auch mit der Delegation von Zug. Wir haben uns die ganze Organisation alles schon angeschaut. Also wir sind nicht untätig gewesen. Das ist schon mal der eine Punkt. Aber ich werde am Sonntag, wahrscheinlich am Sonntag, also am zweiten Tag vom Schwingfest, wirklich in Burgdorf weilen, ja.
Der Heinz Tändler, designierte OK-Chef vom eidgenössischen Schwingfest 2019, wo wahrscheinlich das Zug stattfindet. Und jetzt zu den Meldungen vom Tag, die hat Marlies Zinder.
Jetzt weiss man, warum es zu Innertal im Kanton Schweiz zum tödlichen Unfall mit einer Transportseilbahn gekommen ist. Es sei eindeutig menschliches Versagen, das habe die Untersuchung gezeigt, teilt heute die Schweizer Kantonspolizei mit. Beim Unglück Anfang August ist ein Ehepaar ums Leben gekommen, ihr 1-jähriges Kind hat schwer verletzt überlebt. Gegen 2 Personen läuft jetzt ein Strafverfahren. Der Polizeisprecher Florian Grossmann.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen 2 Personen muss eröffnen. Und zwar ist es wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Das Verfahren richtet sich gegen den Mann, der die Bahn bei deren Unfall Fahrt bedient hat, aber auch gegen den 35-jährigen Arbeitgeber von ihm.
Im Strafverfahren will man unter anderem auch klären, ob der Mann, der die Seilbahn bedient hat, von seinem Chef genug gut instruiert worden ist. Die Obwaldner Regierung ist nicht zufrieden mit dem Bund, wie die Vorbereitungen gelaufen sind beim Asylzentrum Alpnach. In einem Schreiben an die zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga hält die Obwaldner Kantonsregierung fest, sie sei überrascht, dass die Sensibilität da gefehlt habe. Es sei schädlich fürs Vertrauen, wenn während dem Spiel die Regeln geändert werden. Das Bundesamt für Migration hat die Vereinbarung mit der Gemeinde Alpnach ein paar Tage bevor das Asylzentrum aufgegangen ist, präzisiert. Im Mordprozess gegen den Barbetreiber aus Eschpfeld verlangt der Staatsanwalt auch vor dem Urner Obergericht eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren. Ein Barbetreiber wird vorgeworfen, er habe auf seine damalige Frau einen Killer angesetzt gehabt. Der Staatsanwalt hat heute außerdem die Einwände zurückgewiesen vom Verteidiger. Der hat vor dem Obergericht gesagt, die Vorinstanz, also das Landgericht, habe ein willkürliches Urteil gefällt und entlastende Punkte ausblendet. Die erste Instanz hat den Barbetreiber zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt gehabt. Der Berufungsprozess geht nächste Woche weiter. Die Baustellen der neuen Hochgeschwindigkeitsbahn NEAT sind bei den Leuten beliebt. Beim Informationszentrum zu Eschpfeld ist heute Nachmittag der 1-millionste Besucher begrüßt worden, teilt die Alptransit Gotthard AG mit. Wenn der Gotthard-Basistunnel Ende 2016 eröffnet wird, geht das Infozentrum zu Eschpfeld zu. Um den Leuten trotzdem noch einen Einblick in die Bahngeschichte zu geben, ist ein Besucherfenster im Gespräch. Dazu laufen im Moment Verhandlungen zwischen der Alptransit AG, der SBB und dem Kanton Uri.
Ganz genau haben sie ihn unter die Lupe genommen, die Bauexperten. Der 600-jährige Bauverturm ihr Musikmurz Luzern. Und was sie herausgefunden haben, ist nicht gerade erfreulich. Er ist nämlich viel schlechter zu Weg, wie es mir zuerst gemeint hat. Darum muss man den Turm mit der Sichtsteinmauer anders restaurieren als geplant. Und er sieht nachher auch anders aus. Dario Pelosi.
Das Problem des Luzerner Pulverturms sind das Wasser im Sommer, sie im Winter und der Efeu. Der Efeu hat den Musikturm nämlich noch bis vor kurzem bis weit auf eingepackt gehabt. Und beim Start der Sanierung hat sich gezeigt, dass das im Turm nicht gut da hat, sagt Beat Fischer, der Präsident der Stiftung zur Erhaltung der Musikmauer. Er steht am Fuß vom Pulverturm neben grossen Häufen der Kletterpflanzen und zeigt auf ein paar beidicke Holzstämme.
Der Efeu wächst natürlich hier seit Jahrzehnten und es hat unglaublich dicke Stämme dafür bereits gehabt und haben festgestellt, dass das Efeu total in den Turm, in die Sandsteine eingewachsen ist. Und wenn man hier an dem Efeu gerissen hat, sind einzelne Steine gerade mitgekommen. Das hat zur Folge gehabt, dass man da erstens mal sehr aufwendig und sehr vorsichtig hat müssen vorgehen musste. Und zweitens hat natürlich, das ist der Fall gewesen, dass natürlich die Steine fest, die Mauer festgelitten hat darunter.
Um das Ausmaß der Schäden durch die Verwitterung in den letzten paar hundert Jahren durch Wasser und Seis genauer zu sehen, geht es mit einem Gerüstlift auf bis unter das Dach des Pulverturms. Auf dem Gerüst, fast 30 Meter über Boden, zeigt Architekt Yvonne Bühler auf einen grösseren Eckstein der Mauer. Daneben hat es eine Reihe von kleinen Sandsteinen, die voller Riss sind. Das Problem des Pulverturms sei das Baumaterial.
Man sieht hier, an den Ecken sind die grösseren und die Türme, die anderen, sind in etwa eben mit dieser Grösse Steine gemauert. Also man sieht dann auch, dass das etwas hebt. Die kleinen Steine sind eben nicht nur in der Fassade kleine Steine, in der Sicht, sondern auch in der Tiefe, obwohl die Mauer 1,5 Meter dick ist. Das sind verschiedene Steinschichten hintereinander. Aber es hat dem Ingenieur, den wir hier haben, der Sepp Müller, mal gesagt, das ist nur Güssel, die man hier gebaut hat damit.
Der Vitus Wey ist Steinrestaurator. Er nimmt einen Stahlstift für und klopft das Mauerwerk ab.
Das, man sieht, also das ist jetzt eigentlich ein gesunder Stein. Man sieht, wie der hell tönt, oder? Da ist immer noch an den Grenzen, aber weil das so versetzt ist und verkraut, kann man das in dieser Form.
Und sofort lösen sich Steinbrücken.
Oder, da ist natürlich, man sieht es auch gerade direkt, wie das. Also, eben, der Trümmerbruch, den wir hier sehen, oder? Also, das ist einfach wirklich ein Hinweis auf die schlechte Qualität des Materials, das seit jeher war.
Auf der anderen Seite des Turms ist der Stuckateur-Restaurator Thomas Krüger am Arbeiten. An einer Stelle, wo die Mauer besonders schlecht zu Weg ist.
Die ganzen Steine gehen alle raus, oder? Jetzt mussten wir unterstützen, weil irgendwie müssen wir jetzt neue Lager bauen, oder? Der wackelt jetzt komplett, wie man sieht. Nicht, dass er rauskäpt. Und das geht überall so weiter, oder? Sie sind jetzt überall am Steinende. Die Mauer ist eigentlich 25 cm sind komplett voll, wo man abtragen muss.
Der Zustand von dieser Mauer sei der Grund, dass man das Sanierungskonzept des Pulverturms überdenken musste, erklärt Ivan Bühler.
Wir sind einmal davon ausgegangen, dass der Turm etwa so daherkommt, wie er hier schon steht. Also relativ steinsichtig. Und das muss man jetzt klar sagen, das ist in dem Fall hier nicht möglich.
Das heisst, der Pulverturm bekommt einen Kalkverputz. Nur so können das Mauerwerk auch für die nächsten Generationen genug gut vom Wasser geschützt werden. Das sei aber nicht weiter schlimm, sagt die Denkmalpflegerin vom Kanton Luzern, die Goni Grünenfelder.
Unter diesen sogenannten Blendbögen hat es Reste von Mörtel, wo ganz eindeutig kann gesagt werden, der Turm war verputzt. Er hat sich so präsentiert, natürlich nicht gerade, als er frisch verputzt war und abgerüstet. Der Zustand, den Sie hier sehen, ist bereits auch ein verwitterter Zustand. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir in der Restaurierung jetzt auch anstreben. Er entspricht auch dem Zustand, wie sich heute auch der Allenwinden-Turm präsentiert.
Die Sanierung des Pulverturms, die viel Handarbeit dafür braucht, wird damit deutlich aufwendiger als budgetiert. Wie viel höher die Kosten sind, das sage ich noch nicht klar, sagt Beat Fischer von der Stiftung zur Erhaltung der Musik Mur. Sicher sage aber, dass damit die ganze Sanierung des historischen Bauwerks klar teurer wird.
Wir haben das ausgerechnet, dass das etwa aufgeht auf die 12 Millionen Gesamtkosten, die das geht. Und wir stellen natürlich jetzt fest, weil wir letztes und vorletztes Jahr bereits Verteuerungen gehabt haben bei der Mauer, dass das noch eine gibt. Und wir werden Ende dieses Jahr sehen, dass wahrscheinlich so, wie wir jetzt haben, nicht reicht und wir mehr Geld haben müssen, als wir eigentlich erwartet haben.
Und sicher ist auch, dass es jetzt zügig vorwärts muss gehen, damit der Pulverturm in seinem neuen Gewand noch vor dem Winter wieder ausgerüstet werden kann.
Die Sanierung des Pulverturms zu Luzern, das war ein Beitrag von Dario Pelosi. Wie gehen Polizisten mit Gewalt um? Wann setzen sie bewusst und im Rahmen des Gesetzes ein? Aber wo ist die Grenze? Das sind Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Luzerner Polizei-Affäre stellen. Vor allem jetzt wieder, wo der Zwischenbericht von Jürg Solberger herausgekommen ist und ein Video mit einem Polizist, der einen wehrlosen Einbrecher, der am Boden liegt, in den Kopf ginket. Die dünne Linie zwischen dem Auftrag vom Staat und schierer Gewaltanwendung, die gibt es reden. Das weiss auch der Ferdinand Frehner. Er ist an der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch für einen Lehrplan zuständig. Der Beat Vogt hat ihn gefragt, ob man an der Schule über Luzerner Vorfälle reden.
Ja, selbstverständlich ist das Thema. Unser Berufsstand ist ganz direkt betroffen. In den Medien ist das alles sehr präsent. Und das ist von der Cafeteria bis im Schulzimmer, ist das natürlich Thema.
Jetzt kann man sagen, ist es ein Thema nur, weil die Polizei betroffen ist, oder ist es ein Thema auch, weil man inhaltlich das Gefühl hat, mal, der Umgang mit Gewalt von Polizisten ist tatsächlich etwas, wo man immer wieder diskutieren muss.
Es ist natürlich schon seit eh ein zentrales Thema in der Polizeiausbildung. Also der Umgang mit Gewalt. Weil das Gewaltmonopol hat jetzt halt die Polizei in einem demokratischen Staat. Und das ist das Wesen von uns, dass wir Zwangsmittel anwenden.
Das ist ja auch ein Widerspruch. Die Polizei muss die Gewalt bekämpfen und muss dabei halt manchmal auch Gewalt anwenden. Ist der Widerspruch überhaupt lösbar?
Nein, es ist eigentlich kein Widerspruch. Also wir haben einen ganz klaren Auftrag aus dem Gesetz heraus. Wir haben auch ganz klare Vorgaben wiederum über Gesetz, zum Beispiel Strafprozessordnung und als Basis natürlich Menschenrechte und Berufsethik.
Gibt es denn ein spezielles Fach in diesem Bereich oder wird das überall fließt das überall ein bisschen ein?
Also wir tun sehr vernetzt ausbilden. Wir haben natürlich in der Grundausbildung das Vermitteln von der theoretischen Grundlage, also das Basiswissen, das wird fächerzentriert gemacht. Zum Beispiel Menschenrechte ist ein Thema, Berufsethik, Psychologie, dort drin natürlich Kommunikation bis hin zum Eigenschutz. In dem Lehrgang, der jetzt gestartet hat, sogar über sogenannte Leitfälle. Also jeder Schüler, Schülerin erlebt 21 Mal eine Situation, wo er das Wissen vernetzt kann anwenden und sich selber auch erleben kann.
Kann man so einen Fall mal beschreiben, der jetzt so zu einer Ausbildung gehört würde? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie wird das gemacht?
Also das sind einfache Sachen. Das kann am Schalter eine Situation sein, wo ein Bürger eine Anzeige macht wegen Littering. Das kann eine Streitsituation in einem Restaurant sein, bis Einbruchdiebstahl und Verkehrsunfall.
Aber eine Polizistin oder ein Polizist wird irgendwann in eine Situation hineinkommen, die er in der Ausbildung nicht gesehen hat, die er nicht hat können trainieren und muss dann gleich können adäquat reagieren. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach.
Es gibt Schema, wo man sich aneignen kann. Und ist die Situation eigentlich gar nicht so wichtig, die konkrete, welches Thema es jetzt betrifft. Ob es das ein Einbrecher ist, den man muss verfolgen und verhaften, ob das ein renitenter Verkehrsteilnehmer ist oder was auch immer. Über die Schema, die wir antrainieren, hat man eigentlich wie eine Handlungsroutine. Wichtig ist dann, dass man mit dem Mensch in Dialog tritt, also Blickkontakt suchen, den Mensch als Mensch ernst nehmen und nicht, das sind jetzt auch wieder ein bisschen seltsam vielleicht, nicht als Einbrecher. Obwohl der für mich jetzt ein natürliches Risiko darstellt. Ein Mensch auf der Flucht zum Beispiel reagiert ganz anders, als der Mensch, wo ich einfach normal im Dialog drin bin.
Sie sagen, man muss die Personen, wo man dann den da trifft, sei es Opfer oder Täter, als Mensch wahrnehmen. Gerade bei Tätern kann es ja dann wahrscheinlich oft auch zu Situationen kommen, dass die speziell aggressiv sind, dass die überhaupt nicht kooperieren wollen, dass sie auch renitent sind. Wie schafft man es als Polizistin oder als Polizist, können den Gedanken von sich wegzunehmen, zu sagen, den muss man jetzt einmal wie zurückschlagen, weil sonst läuft es nicht?
Also den Gedanken vom Zurückschlagen gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn es wirklich zu einer körperlichen Attacke kommt, dann muss ich mich wehren. Das ist nicht das Zurückschlagen. Und wenn ich erfolgreich gewehrt habe, dann ist selbstverständlich, dass ich den nicht strafe, dass er mich angegriffen hat und ich ihm nochmal einschlage zum Beispiel. Das wäre ein Zurückschlagen.
Das wäre ja aber eigentlich eine Reaktion, die viele haben. Mich schlägt jemand und dann das Erste wäre mal zurückzuschlagen. Das kann man nicht einfach sagen, das gibt es nicht. Das wird wahrscheinlich bei jedem irgendwo im Kopf mal sein.
Das ist natürlich spontan reagiert der Mensch so. Dass wenn die Eskalation vorbei ist, dass man sich dann noch geschwind recht oder straft. Das ist ganz sicher ein Mensch einfach so angelegt. Durch unser Training aber stellen wir sicher, dass das nicht passiert oder nicht soll passieren. Ganz am Schluss ist gleich jeder nur ein Mensch. Das rechtfertigt nichts, aber es ist gleich Fakt.
Also das bedeutet auch, dass es dann halt irgendwann zu Fällen kommt, halt gleich trotz allem Training, wo das nicht funktioniert.
Das kann man nicht ausschliessen. Sie sind aber selten.
Ferdinand Frehner, gehen wir vielleicht noch in den Polizeialltag ein bisschen allgemeiner. Es ist ja auch bekannt, dass die meisten Corps nicht zu viele Leute haben und eher zu viele Aufträge. Es werden ganz viele Überstunden gemacht bei den Polizisten. Ist es denn nicht auch eine Schwierigkeit, dass man viel muss arbeiten, allenfalls zu viel muss arbeiten, dass man müde wird, dass man dann mit allem Training nicht mehr immer fähig ist, so klar vorzugehen?
Ich kann mir das vorstellen, dass die Situation kommt, wo man einfach durch ist, auf Deutsch gesagt. Man hat viele Situationen an einem Tag schon erlebt, die einem immer wieder an die Grenzen geführt haben, wo man sich sehr beherrschen muss, sage ich jetzt einmal. Und dann halt die Situation kommt, wo es nicht mehr reicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch für das haben wir eben die Sicherung, dass man immer das Zweite oder das Dritte unterwegs ist. Und im Bewusstsein, dass man müde ist, kommt auch das Bewusstsein, jetzt müssen wir noch mehr aufeinander schauen. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, die Müdigkeit kommt, wenn es vorbei ist. Solange man in den Aktionen ist, ist man einfach voll fit da. Das macht der Körper irgendwie mit einem. Danach ist dann wirklich eine tiefe Müdigkeit und auch eben die Reflexion, was ist jetzt überhaupt passiert, meistens nach dem Einsatz.
Der Ferdinand Frehner, der der interkantonalen Polizeischule Zitzkirch für die Lehrpläne und die Ausbildungsinhalte zuständig ist. Das Thema greift morgen Mittag um 12 Uhr auf SRF 1 als Wochenmagazin von Regional Diagonal auf. Nebst der Polizei geht es dort auch noch ums Schwingen, und zwar um den Mann, der die Hose näht für das Eidgenössische in einer Woche zu Burgdorf. Sollen wir jetzt Vögel im Winter futtern oder gleich nicht? Oder was macht man mit einem Vogel, der mit gebrochenem Flügel am Boden liegt? Bei solchen Fragen rufen viele Leute den Vogelwarte auf Sempach an. Die ist aber nicht nur eine wichtige Anlaufstelle für alles rund um Vögel. Vogelfreunde oder auch Schulklassen reisen auf Sempach und gehen dort Volieren und die Ausstellung anschauen. 10'000 sind es pro Jahr. Die Ausstellung wird jetzt grösser und darum braucht es ein neues Besuchszentrum. Heute ist der Spatenstich, der Beitrag von Miriam Mattis.
So tönt sie in der Ausstellung der Vogelwarte Sempach. Über 100 verschiedene ausgestopfte Vögel kann man hier anschauen und hören, wie sie tönen. Der Ausstellungsraum sei aber zu klein geworden und unpraktisch, sagt Matthias Kestenholz von der Institutsleitung.
Wenn eine Gruppe da ist, die die Dombildschau anschaut, ist es dunkel in diesem Raum. Und dann kann man gleichzeitig die Ausstellung von den ausgestopften Vögeln nicht anschauen. Das limitiert uns auch von den Besucherzahlen. Wir können nur eine Gruppe gleichzeitig dort zu Gast haben. Und immer wieder kommt es vor, dass wir müssen anfragen auf später vertrösten, einfach weil wir die Platzverhältnisse nicht haben, um all die Gäste zu empfangen.
Zuerst wollten wir das bestehende Gebäude um- oder ausbauen. Diese Idee sei aber schnell gescheitert, weil das Haus in einem Schutzgebiet steht und fast nichts darf daran geändert werden. Gerade nebenan auf der Grünfläche wird jetzt drum ein neues dreistöckiges Gebäude aus Lehm gebaut. In 2 Jahren soll es aufgehen mit einer modernen, interaktiven Ausstellung über das Leben von einem Vogel.
Das ist vom Schlüpfen an die Phase im Nest, der Vogel, der aufwächst, was der Vogel frisst, was für Probleme als er hat, was für Gefahren er begegnet in seinem Leben. Der Vogel flog, der Vogel zog, alles die spannenden Aspekte aus dem Vogelleben, die dann hier ausgestellt werden.
Kosten tut das neue Besuchszentrum, wo auch noch die Pflegestation für die kranken Vögel drinnen integriert wird, über 14 Millionen Franken. Ein Haufen Geld für eine Stiftung, Matthias Kestenholz.
Wir haben das Glück, dass wir hier bei verschiedensten Kreisen, die wir angeklopft haben, auf grossen Goodwill gestossen sind. Einerseits bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft, also beim Bund. Es ist dort ein grosser Beitrag gekommen, auch von vielen Kantonen, allen voran der Standortkanton Luzern, aber auch Kantonen aus dem ganzen Land. Wir sind ja schliesslich schweizerische Vogelwarte, die auch ihre Projekte in allen Landesteilen durchführt.
Die jetzige Ausstellung kann man noch ein Jahr lang anschauen. Nachher wird das alte Haus abgerissen. Im Frühling 2015 sollte das neue Besuchszentrum der Vogelwarte aufgehen.
Die Miriam Mattis. Und jetzt werfen wir es in die Gala-Montur. Am Sonntag ist nämlich rund ums KKL zu Luzern das grosse Fest zum 75. Jubiläum vom Lucerne Festival. Die Türen vom KKL sind off, alle Veranstaltungen sind gratis. Und mit drin im Trubel ist Radio SRF 2. Ab 12:30 wird live gesendet. Ich habe den Musikredakteur Florian Hauser gefragt, warum SRF 2 an diesem Tag vor Ort ist.
Wir bilden ab, was an dem Jubiläumstag passiert und wir machen Ausblicke, was war, was ist, was kommen wird. Zum Beispiel gibt es etwas ganz Besonderes, ein Chorkonzert, das wir abbilden werden mit Live-Gästen, mit Diskussionen. Ein Chorkonzert, das 14:45 beginnt. Das ist ein Chorkonzert zum Mitsingen. Im Konzertsaal des KKL, da singt der Schweizer Jugendchor und die Luzerner Kantorei. Die singen Schweizer Volkslieder. Das Publikum kann kommen, kann mitsingen. Da gibt's Noten zum Herunterladen auf der Webseite des Luzern Festivals. Und der Dirigent vorne, der koordiniert das alles, der sich auch darauf total freut. Und es wird gar kein richtiges Konzert werden, sondern sowas wie eine offene Probe, die dann vielleicht mutieren kann zum Konzert. Wir sind also sehr gespannt, wie viele Leute kommen. Das ist zum Beispiel ein Highlight.
Das klingt so nach einer ziemlich wilden Sache, wenn man sich da vorstellt, dass Leute kommen, ein Haufen Leute, die vielleicht noch gar nie zusammen gesungen haben. Also das könnte unter Umständen auch nicht so harmonisch tönen.
Doch, das klingt absolut harmonisch, weil der Dirigent Howard Amann ist überhaupt kein bissiger Mensch und total nett und will nur spielen und freut sich sehr drauf. Und das wird gut, auch wenn man die Töne nicht richtig trifft, das ist überhaupt kein Problem.
Und das hört man dann auch im Radio?
Ja, das hört man, das wird live übertragen. Wir senden ja live aus diesem Glascontainer und davor gibt's Gespräche und dann haben wir auch vor, mit Sängerinnen und Sängern kurz zu sprechen. Und ja, das wird sehr vielfältig. Das wird also ein Teil zum Beispiel sein.
Und auf was freut ihr euch am meisten, Florian Hauser, an diesem Tag?
Am meisten gespannt bin ich eigentlich auf die Sendestunde zwischen 5 und 6 am Abend. Das ist eine Stunde, der wir das Motto gegeben haben, Luzerner Bienenhaus. Da wird es also um die ganzen Arbeitsbienen gehen, die dafür sorgen, im Hintergrund, dass alles reibungslos funktioniert in einem solchen riesigen Apparat wie dem KKL. Da ist zum Beispiel die Chauffeuse dabei, die prominenten Musiker hin und her kutschiert, oder der Koch ist dabei, der Berge von Essen heranschleppt und für gefüllte Bäuche sorgt. Das wären so die Arbeitsbienen. Und wir haben auch keine Bienenkönigin, aber einen Bienenkönig. Das ist der Trompeter Reinhold Friedrich. Der wird auch da sein und mit dem werden wir uns unterhalten.
Das heisst, ihr seid eigentlich wirklich den ganzen Tag vor Ort, vor dem KKL. Jetzt ist es ja so, dass an diesem Jubiläumstag am Sonntag wuselt es auch vom Publikum. Man kann ja überall gratis rein, Konzerte hören, eben selber mitmachen. Da kann man einfach auch bei euch live zuhören und zuschauen, heisst das.
Selbstverständlich. Und dieser Glascontainer, der ist ja durchsichtig und transparent. Und wenn es nicht regnet, was wir hoffen, können wir die Schiebetüren aufmachen und sind da sehr greifbar.
Der Florian Hauser von Radio SRF 2. Am Sonntag kann man ab morgen um 9 Uhr für alle Veranstaltungen rund ums KQL Billett holen. Und zwar bei der Ticketbox auf dem Europaplatz. Und jetzt ist es 5:05. Ihr hört das Regionaljournal Zentralschweiz. Und das Wichtigste vom Tag hat Marlies Zinders.
Zug bewirbt sich definitiv ums eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Jahr 2019. OK-Präsident wird der Zuger Regierungsrat Heinz Dändler. Das hat die Initiantengruppe heute bekannt gegeben. Der eidgenössische Schwingerverband entscheidet im März 2015, wo das Fest 2019 ausgetragen wird. Der gut 600 Jahre alte Pulverturm in der Luzerner Musikmauer ist viel schlechter zu Weg, als die Experten ursprünglich gemeint haben. Das hat sich jetzt gezeigt, wo es mit der Sanierung losgegangen ist. Wasser und Eis haben den Sandstein in den letzten Jahrhunderten stark verwittert. Um das Bauwerk besser zu schützen, überkommt der Pulverturm einen Verputz. Die Sanierung dürfte damit teurer werden als budgetiert. Die Luzerner Polizeiaffäre beschäftigt auch an der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch. Wie Polizisten mit ihrer Macht umgehen und wie sie den Umgang mit Gewalt lernen, dazu werden an der Schule den künftigen Polizisten klare Regeln vermittelt, sagt Ferdinand Frehner, Ausbildungsexperte an der Polizeischule in Hitzkirch. Die Vogelwarte Sempach baut für 14 Millionen Franken ein Besucherzentrum. Heute ist der Spatenstich. Es brauche ein neues Gebäude, weil der Ausstellungsraum zu klein sei und man keine Möglichkeit habe, das bestehende Haus um- oder auszubauen, heisst es bei der Leitung des Instituts. Das neue Besucherzentrum soll im Frühling 2015 aufgehen.
Die Wetterprognosen kommen heute von der Claudia Stocker von SRF Meteo.
Heute Nacht kann es vor allem in der Gotthardregion noch kurz regnen, später wird es aber überall trocken. Die Nacht ist dann zum Teil klar und darum auch kühl. Temperaturen sinken auf 14 Grad. Der Start ins Wochenende ist an vielen Orten auch freundlich, zwar schon mit vielen Wolken, an den meisten Orten aber noch trocken. Je länger der Nachmittag wird, desto mehr steigt das Risiko für Regen und Gewitter. Zwischendurch kann es durchaus auch mal stark regnen oder gewittern. In der Nacht gibt es dann schon wieder längere trockene Phasen, zum Teil sieht man sogar mal kurz die Sterne. Die Temperaturen liegen morgen immer noch zwischen 21 Grad in Andermatt und 24 Grad in Stans. Erst am Sonntag wird es spürbar kühler mit noch höchstens 20 Grad. Das Wetter am Sonntag wechselhaft, viele Wolken, zwischendurch mal schnell nass, Aufhellungen sind aber genauso möglich.
Regionaljournal Zentralschweiz. Das nächste Mal morgen Abend um 17:30. Verantwortlich heute der Thomas Heb, am Mikrofon Miriam Breu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.